Sie hören Kontrafunk aktuell. Seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges, aber auch in Bezug auf andere Konflikte, die mit mehr oder weniger militärischen Mitteln ausgefochten werden, hat der Begriff der Neutralität eine Renaissance erfahren. Allerdings muss man sich fragen, ob es echte Neutralität überhaupt noch gibt oder ob sie nur ein inhaltsleerer Fetisch ist. Wir wollen uns darüber unterhalten mit dem pensionierten ungarischen Spitzendiplomaten Dr. Györgyi Varga, der auf den postsowjetischen Raum spezialisiert war und ist. Zu seinen vielen beruflichen Stationen für sein Heimatland zählten unter anderem die Botschafterposten in der Ukraine, in Russland und in Moldau. Er war aber auch jahrelang Leiter der OSZE-Beobachtermission in Russland und konnte in diesem Zusammenhang 4 Jahre lang intensive Erfahrung im Donbass sammeln. Herzlich willkommen, Herr Varga.
Guten Tag, Herr Peter.
Warum betrachten Sie die Neutralität und alles, was damit zusammenhängt, unter den verschiedenen Aspekten eines Krieges für so wichtig?
Meiner Meinung nach, die Schlüsselthematik des Krieges in der Ukraine ist die Neutralität. Wir können es aus mehreren Aspekten analysieren, aber es gibt Minimum 2 sehr wichtige Aspekte. Der wichtigste ist für mich, dass die Ukraine im Jahre 2008 ein neutrales Land war, als sie von der NATO als künftiges Mitglied bezeichnet wurde. Meiner Meinung nach hat die NATO durch diese Entscheidung die Souveränität der Ukraine verletzt und dadurch die Lage in Osteuropa destabilisiert. Der zweite Aspekt ist der internationale Aspekt, wie der kollektive Westen die Verabsolutierung des Krieges in der Ukraine benutzt hat, keine neutrale Außenpolitik von Ländern zu tolerieren. Die Regeln werden von der westlichen Machtelite bestimmt und wer neutral ist, kann man sagen, hilft russischen Präsidenten Putin. Und wir können jeden Tag dieses Slogan hören, wo keine neutrale Position toleriert werden darf.
Versuchen wir mal, den Aspekt aus ukrainischer Sicht zu sehen. Trauen Sie sich zu, die ukrainische Sicht auf Neutralität, vor allem aber auch den Hintergrund einer Neutralität der Ukraine darzustellen?
Der Hintergrund ist klar. Es gibt grundlegende Dokumente, die die Staatlichkeit und die Souveränität der Ukraine im internationalen Recht bekräftigen. Das ukrainische Parlament verabschiedete im Juli 1990 die Erklärung über die staatliche Souveränität. In dieser Erklärung heißt es, die Ukraine werde ein dauerhaft neutraler Staat sein, der nicht an Militärblöcken teilnimmt und sich an den Prinzipien der atomwaffenfreien Staaten hält. Im Jahre 1991 im August verabschiedete das ukrainische Parlament die Unabhängigkeitserklärung der Ukraine, wo diese Prinzipien erneut bekräftigt wurden. Im Dezember 1991 bestätigte auch ein Referendum den dauerhaften Neutralitäts- und Blockfreiheitsstatus der Ukraine. Die Verfassung von 1996 bestätigte dieselben Grundsätze erneut. Meine Schlussfolgerung ist, dass die NATO den Willen des ukrainischen Volkes und diese grundlegenden Dokumente ignorierte, als sie 2008 das Land als potenzielles NATO-Mitglied benannte.
Ein Krieg ist auch immer der Zeitpunkt, dass sich strategisches Denken in den internationalen Beziehungen anpasst, verändert. Das ist beim Ukraine-Krieg nicht anders. Wie schätzen Sie das ein? Hat sich die EU in dieser Hinsicht während des Ukraine-Krieges sehr verändert in Fragen Außen- und Sicherheitspolitik?
Die europäischen Politiker haben den Prozess der Problemlösung vom internationalen Recht in die Dimension der Moral verlagert. Die EU-Elite hat den Aggressor und das Opfer und die Bedingungen verabsolutiert, um neue Regeln einzuführen. Während dieses Krieges hat die EU nicht ein einziges Mal zu Verhandlungen aufgerufen. Frau Kallas, die Hauptdiplomatin der Europäischen Union, ist nicht bereit, diplomatische Tätigkeit mit Russland, mit dem Mitglied des UN-Sicherheitsrats zu führen, um diesen Krieg zu beenden. Einstimmigkeit wurde durch Mehrheitsentscheid ersetzt, um riesige Geldmittel außerhalb der EU gegen den Willen von souveränen Mitgliedstaaten zu verwenden. Und wir haben eine koordinierende Kraft, die Koalition der Willigen, die ohne jeglichen institutionellen Hintergrund oder eine Legitimation Initiativen ergreifen. Dabei wird das wirtschaftliche Potenzial der EU-Länder mobilisiert und die Arbeit dieser Gruppe wird von außen von dem Nicht-EU-Mitglied Großbritannien koordiniert. Das ist heute leider das Hauptmerkmal der gemeinsamen Außenpolitik der Europäischen Union.
Sie haben die gewaltigen finanziellen Dimensionen der Unterstützung der EU für die Ukraine angesprochen. Da ist ja ganz brandaktuell gerade in der Diskussion, in der Debatte möglicherweise auch naht ein Beschluss in dieser Hinsicht, dass die beschlagnahmten russischen Devisenreserven in der EU benutzt werden sollen, um der Ukraine viel Geld übergeben zu können für ihre Verteidigung. Es gibt aber auch großen Protest dagegen, unter anderem von Belgien, Frankreich, aber auch von anderen Staaten. Und es wird argumentiert, dass Devisenreserven eines Staates auch so etwas wie diplomatische Immunität oder einen gewissen Neutralitätsstatus besitzen. Und es wird angemerkt, dass im Falle der Verwertung der russischen Devisenreserven damit ein internationaler Präzedenzfall, ein Sündenfall konstruiert. Sehen Sie das genauso?
Ja, natürlich. Ich glaube, die Krise des Entscheidungssystems der Europäischen Union entwickelt sich zu einem permanenten Phänomen, das keinen Konsens mehr erfordert. Düsse hat die gesamte Funktion der Organisation der Verabsolutierung des Ukraine-Krieges untergeordnet. Der globale Westen verleiht dem Krieg in der Ukraine eine moralische Dimension und unter diesen Bedingungen kann man machen, was man will. Und natürlich, einige Länder sind schon dagegen. Vor Tagen haben wir erfahren, dass es eine Entscheidung gab, diese russischen Vermögen mal einzufrieren, ohne Konsens von den Mitgliedstaaten. Und es gab Länder, die dagegen waren. Slowakei, Ungarn, Belgien, Malta, Italien. Und natürlich, wir hoffen, dass die Staats- und Regierungschefs am 18. Dezember in Brüssel können darüber noch diskutieren und diese falsche Richtung zu verbessern.
Herr Wagger, sind wir als Welt, als Menschheit in eine Epoche zurückgekehrt, in der das Recht des Stärkeren gilt?
Wissen Sie, die europäischen Trends sind leider ungünstig. Noch vor 2 Jahrzehnten haben sich die Österreicher die immerwährende Neutralität Österreichs nicht so vorgestellt, dass sie im Rahmen EU verpflichtet werden, in einem Krieg politisch und finanziell wirtschaftlich Partei zu ergreifen. Früher wäre es für ein neutrales Österreich nicht akzeptabel. Undenkbar, das wurde undenkbar gewesen, die Aufrüstung eines Kriegführenden zu finanzieren. Die Slowakei und Ungarn stimmen heute gegen die Finanzierung eines Krieges, aber die Regierung von Österreich stimmt zu. Die Globalisten mögen die Schweiz, Österreich, andere neutrale Staaten wie Moldau, Georgien innerhalb der Organisation haben, die sie wirtschaftlich und politisch kontrollieren können.
Ist angesichts des Grauens des russisch-ukrainischen Krieges überhaupt denkbar, dass, wenn es zu einem Waffenstillstand kommen sollte, über kurz oder lang, dass die Ukraine tatsächlich eine neutrale Position einnehmen kann? Ist das realistisch?
Die Globalisten lassen die ihnen ausgelieferte Ukraine für unerreichbare Ziele kämpfen, um ihre eigenen politischen Ziele zu erreichen, nämlich Russland in die Knie zu zwingen. Zu diesen westlichen Staaten stehen heute die USA, Ungarn und Slowakei in Opposition. Marco Rubio, der neue US-Außenminister, hat 6. März anerkannt, dass in der Ukraine ein amerikanisch-russischer Stellvertreterkrieg stattfindet, der beendet werden muss. Washington hat in dieser Richtung mehrere Initiativen ergriffen, die von der Koalition der Willigen kontinuierlich durch störende Schritte blockiert werden. Ich bin der Meinung, dass die einzige Möglichkeit für die Ukraine ist, zu dem ursprünglichen verfassungsmäßigen Zustand, zu der Neutralität zurückzukehren. Die Geburtsurkunde, dann kann ich so sagen, die Geburtsurkunde des ukrainischen Staates, das heißt die Erklärung über Souveränität und Unabhängigkeit, sprechen über eine neutrale und blockfreie Ukraine, wie es auch von einer Volksabstimmung bekräftigt wurde. Dank der US-amerikanischen Bemühungen in diesem Jahr gibt es heute Hoffnungen, die Ukraine zu dem neutralen Status zurückzubringen. Die Neutralität ist eine Bedingung auch von Russland, um diesen Krieg zu beenden.
Wie aktuell ist Neutralität in unseren Tagen und ist überhaupt ernsthaft eine Möglichkeit, kriegerische Konflikte nachhaltig zu befrieden oder sie gar überhaupt erst zu vermeiden? Wir unterhielten uns dazu mit dem erfahrenen und geachteten früheren ungarischen Spitzendiplomaten György Varga. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Varga.
Schönen Dank für die Einladung.